ARD.
MDR Kultur. Café.
Zu Gast ist Timon Krause. Er ist Gedankenleser und ein absoluter Star, der meistgebuchte Mentalist momentan in Deutschland. Er hat vor laufender Kamera den Journalisten Giovanni Di Lorenzo hypnotisiert. Bei seiner eigenen Show geht er über Scherben, er rät geheime Wünsche seines Publikums, er verblüfft immer wieder seine Gäste. Außerdem war er bei Let's Dance, veröffentlicht ein Buch nach dem anderen. Herzlich willkommen, Timon Krause.
Hallo.
Und mein Name ist Anne Seiler.
Menschen lesen, kann das jeder lernen?
Das kann jeder lernen. Das ist wie jedes andere Fach. Das ist wie Klavier lernen. Manche Menschen lernen das schneller, weil die einfach ein Gefühl dafür haben. Manche Menschen sind vielleicht auch von vornherein besser ausgestattet, weil sie, weiß ich nicht, was man zum Klavierspielen braucht. Ich stelle mir vor, dass lange Finger oder Flexibilität oder flotte Finger vielleicht begünstigend sind für virtuoses Klavierspiel. Aber letzten Endes kann vermutlich jeder, der mindestens eine, vielleicht sogar zwei Hände hat, irgendwann ein Bach-Stück spielen, wenn er oder sie genug übt. Und so ähnlich ist es mit Menschenlesen und mit der Hypnose. Manche Menschen lernen das schneller und bringen was mit dafür. Andere müssen länger üben und werden auch nie so gut werden wie jemand anders. Aber lernen kann es jeder. Ich habe den inversen Weg vieler MentalistInnen gewählt, weil ich bei der Hypnose angefangen habe, was eigentlich der schwierigere oder komplexer zu verstehende Teil des Ganzen ist. Und habe aber, weil man in der Hypnose eben Menschen extrem beobachten muss, um zu merken, welche Suggestionen, also welche hypnotischen Befehle zünden jetzt gerade und welche nicht und warum und wie fühlt sich der Mensch, habe ich da schon ganz viel Menschenlesen aufgesaugt. Und das wurde mir dann später von einem Lehrmeister nochmal strukturiert näher gebracht außerhalb des Hypnosekontexts.
Nun kennen ja viele Leute dieses Menschenlesen einhergehend mit dem, wie wir uns ausdrücken, was wir mit Körperhaltung machen. Im Grunde taucht das ja auch immer wieder auf. Ne? Wir reden über diese verschränkten Arme und es gibt Bücher und dann lesen wir uns das durch. Und dann wissen wir, okay, der lügt, weil er sich an der Nase fasst. Mhm. Und wir wissen aber eigentlich, das ist viel zu kurz gefasst.
Ja, also es ist zu kurz gefasst, weil wir viel komplexer sind als das, was ganz oft leider an der Seite liegen gelassen wird, ist, dass all diese Körpersprachesignale 100% kontextabhängig sind. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand die Arme verschränkt, weil er gerade bequem so sitzt. Es kann je nach Kontext sein, dass er die Arme verschränkt, weil er gar nichts zu sagen hat, aber sehr aufmerksam zuhört. Es kann sein, dass es Ablehnung ist, das wird dann immer so gesagt, muss es aber nicht sein. Diese NLP-Geschichte, wo gucken wir gerade hin, ist auf einer unglaublich kleinen und nicht replizierbaren Studie aufgebaut. Das waren irgendwie 9 TeilnehmerInnen. Das wurde danach nie wieder repliziert, lässt sich aber so schön sagen, wenn er nach links oben guckt, lügt er. Es ist aber Quatsch und dann auch wieder nur kontextbezogen. Dementsprechend werden da leider ganz, ganz viele Sachen ausgelassen, aber es verkauft sich natürlich wahnsinnig gut, wenn jemand einen Körpersprache-Guide schreibt und sagt, so weißt du auf jeden Fall, ob jemand auf dich steht. Und so weißt du auf jeden Fall, ob jemand gerade lügt. Und so weißt du auf jeden Fall, ob jemand dir die Gehaltserhöhung geben wird oder nicht. Und niemand will ein Buch lesen, wo drin steht, wenn sie diese 10 Signale sehen, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass diese Person sich so und so fühlt, aber ganz sicher wissen werden sie es nicht. Das verkauft sich nicht, aber das wäre die Wahrheit.
Vielleicht nochmal kurz, NLP ist neurolinguistisches Programmieren, also eine Art und Weise, uns zu lesen. Ne?
Das ist eine Verhalten. Kommunikationsstrategie genau. In erster Linie, eine Art und Weise, mit Menschen zu sprechen, und zwar angepasst auf deren Sein. Das bedeutet, wenn ganz grob gefasst, wenn ich merke, dass ich einen visuellen Denker vor mir habe, dann würde ich eher visuell erklären. Wenn ich merke, dass ich eine kinästhetische Denkerin vor mir habe, dann würde ich meine Erklärung entsprechend anpassen. Das wäre so eine ganz grobe Richtung, in die NLP gehen kann.
Was ist Ihr liebstes Setting? Die Bühne nehme ich mal an, oder?
Die Bühne. Ich liebe die Bühne. Also ich liebe natürlich auch so 1-auf-1 Interaktionen oder nah an den Leuten dran zu sein, aber ich sehe mich letzten Endes, das klingt dann sehr abgehoben, aber ich sehe mich in erster Linie als Künstler und zufällig ist mein Medium das Menschenlesen und die Hypnose. Und wo ich aber wirklich interessiert dran bin, ist Kunst zu machen, also Live-Kunst zu machen, Momente zu kreieren, Bilder zu kreieren, Erfahrungen zu kreieren und mitzugeben. Wenn sich jetzt rausgestellt hätte, dass ich aus irgendeinem Grund ein begnadeter Musiker wäre, das bin ich leider nicht, aber wenn es so gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht einfach Musiker geworden und hätte die gleiche Erfüllung darin gefunden. Aber wie es sich begabt, bin ich offenbar ein zumindest halbwegs talentierter Mentalist und dann benutze ich das als mein Medium, um Kunst zu machen.
Timon Krause auf der Bühne, das bedeutet zu Gast in Talkshows. Ich habe sie gesehen mit Frau Rakers und Herrn Di Lorenzo, richtig?
Stimmt, genau, das war bei 3 nach 9, da war ich jetzt 2-mal, das war sehr schön.
Und da hat Hypnose tatsächlich auch funktioniert, ne?
Ja, mit Giovanni Di Lorenzo, was niemand erwartet hat, am wenigsten von allen ich.
Und vielleicht mal, um das zu beschreiben, also was sind da die Skills, was sind da die Sachen, die Sie auspacken, oder ist das eigentlich immer das Gleiche?
Bei der Hypnose geht es darum, das kritische Denken kurzzeitig zu umschiffen. Das bedeutet, wenn ich jetzt zu Ihnen sagen würde, Frau Seiler, Sie kleben jetzt an Ihrem Stuhl fest, dann würden Sie, weil Sie eben diese kritische Fakultät haben, die haben wir alle, manche weniger als andere, aber im Grunde haben wir sie alle, dann würden Sie sagen, nein, warum denn? Ich klebe doch nicht an meinem Stuhl und es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Jede hypnotische Technik zielt jetzt darauf ab, kurzfristig das kritische Denken zu umschiffen oder abzulenken oder auszuschalten, sodass in dem Moment, wenn ich dann sage, Sie kleben an Ihrem Stuhl fest, Ihr Unterbewusstsein sagt, ah ja, das stimmt, es nimmt das unkritisch an und Sie glauben plötzlich, dass dem so wäre. Man könnte jemanden erschrecken, wenn jemand schockiert ist, funktioniert das gut. Man kann jemanden stark entspannen, das ist dieser klassische Weg, den man in Hollywood-Filmen sieht. Schau mir tief in die Augen werden schwer, ich zähle von 100 bis 0, bla bla bla. Man könnte unbewusst ablaufende Muster unterbrechen, das habe ich bei Herrn Lorenzo so gemacht, bei Giovanni Di Lorenzo so gemacht, dass ich ihm die Hand geschüttelt habe. Er denkt, er streckt jetzt die Hand aus, ich habe aber meine Hand weggezogen und plötzlich wird dieses Muster, Verhaltensmuster unterbrochen und Giovanni Di Lorenzo wird plötzlich sehr suggestibel, also empfänglich für meine hypnotischen Befehle. Man kann es über ganz viele verschiedene Wege machen. Emotionale Höhepunkte, das sehen wir oft bei Rednern, das sehen wir vor allem auch bei populistischen Reden, dass Menschen sehr emotional gemacht werden und wenn sie am Höhepunkt der Emotionalität ankommen, dann werden bestimmte kurze, prägnante Messages gesetzt, die dann unkritisch bei deren Zuhörerschaft ankommen und angenommen werden. Das ist dann im Grunde schon eine hypnotische Strategie.
Timon Krause, der Mentalist und der Hypnotiseur. Und das ist auch eine Bezeichnung, wo ich immer so ein bisschen die Angst in den Augen der Menschen sehe, weil sie denken, oh, der hat gleich Kontrolle über mich, obwohl Hypnose ja ein Trancezustand ist.
Genau, also dem ist überhaupt nicht so. Hypnose ist ja letzten Endes etwas, das im Kopf der Probandin oder des Probanden stattfindet. Und das funktioniert auch nur dann, wenn diese Person mich, umgangssprachlich gesagt, in ihren Kopf reinlässt. Wenn sie also den Fokus dahin legt, wo ich sie bitte, den Fokus zu legen. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die man für ihr Gefühl unfreiwillig hypnotisieren kann. Das sind dann sogenannte Somnambulisten. Das sind so grob, Tiefschläfer heißt das Wort. Das sind so grob 10% der Gesellschaft. Aber sogar die können, wenn sie es wissen, sich aus diesem Zustand einfach wieder rausdenken. Es hat nie jemand die absolute Kontrolle über einen. Das ist nicht so.
Woher kommt die Angst? Wahrscheinlich tatsächlich noch vom Jahrmarkt des 19. Jahrhunderts.
Vom Jahrmarkt, genau. Oder aus Hollywood, von den Filmen. Es wird auf eine bestimmte Art dargestellt. Wenn eine Hypnoseshow gemacht wird, werden natürlich diese, wenn es 10% sind und ich habe ein Publikum von 1000 Leuten, dann habe ich da 100 Somnambulisten bei. Da suche ich mir nochmal die besten 10 raus. Und das sieht dann auf der Bühne tatsächlich so aus, als hätten die absolut keine Kontrolle über sich selbst. Dem ist nicht so, aber es wird so ausgesehen gelassen. Und das bedeutet, die Leute, die zuschauen, gehen dann nach Hause und denken, ach krass, der hatte wirklich mit einem stereotypischen Fingerschnippen die absolute Kontrolle über diese 10 Personen. Und das wird dann oft nicht aufgelöst.
Was sind denn so Ihre Lieblingsexperimente auf der Bühne?
Auf der Bühne? Ich habe in meiner letzten Tour mit einem Augenzwinkern eine Totenbeschwörung durchgeführt, um zu zeigen, ich habe dem Publikum gesagt, alles, was ihr gleich seht, ist fake. Nichts davon ist echt, es ist rein psychologisch erklärbar und habe das dann gemacht und 3 Leute hypnotisiert und die 3 Leute den Namen einer verstorbenen Person, eines Zuschauers, erraten lassen. Und das hat sehr gut funktioniert und war sehr emotional, obwohl das Publikum wusste, dass das nicht echt ist. Und die Message dahinter war eigentlich zu zeigen, guck mal, sogar wenn ich dir sage, dass es nicht echt ist, fällt man trotzdem in diese emotionale Falle mit einer enormen Leichtigkeit hinein, weil es dennoch so überzeugend aussieht und wirkt. Und ich mache sehr gerne ein Experiment, bei dem ich jemanden, sagen wir, der ist Rechtshänder, hypnotisiere und ihm sage, du gehst zurück in die Schulzeit und du lernst jetzt mit links zu schreiben. Und dann kann diese Person im Bestfall mit links ihren Namen perfekt aufschreiben und mit rechts gar nicht mehr. Und das ist einfach für das Publikum sehr anschaulich und sehr beeindruckend.
Weil Sie das jetzt schon so lange machen, sieht das dann auch immer so leicht aus? Und dabei ist es doch aber sicherlich bestimmt ein ganz, ganz doller Konzentrationsprozess.
Total. Ich bin nach meinen Shows absolut gerädert. Also ich bin absolut kaputt. Ich muss das darum auf der Bühne anschalten, nicht im Alltag ausschalten. Ich laufe nicht durch die Gegend und lese ständig Menschen. Habe ich weder die Energie zu, noch die Lust drauf.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch das, was die Leute, wenn sie sie sehen und so mal geguckt haben, was sie in ihrem Programm machen,
ja,
oder was auch sozusagen an Lifehacks, also sozusagen an Lebenstipps bei Instagram von ihnen kommt, da denken die Leute, oh Gott, der liest sofort, was ich bin, was ich mache, und dabei sind sie auf was völlig anderes konzentriert. Also es ist eine Frage der Konzentration, des Fokus, oder?
Das ist wie bei einer Psychotherapeutin oder so, wo Leute immer denken, ja, die wird mich jetzt ja durchanalysieren, und dann ist das gar nicht so. Also das ist so ähnlich, ja. Das dauert bei mir auch ungefähr so lang, bis ich mich dann mit zwei Tassen Kaffee nacheinander überschüttet habe und die Leute merken, oh, irgendwie ist der aber ganz schön verpeilt und wenig beeindruckend, und dann hat sich die Angst auch wieder gelegt.
Noch eine kurze Frage zur Hypnose beziehungsweise zur Hypnotherapie. Mhm. Haben Sie da auch Berührungspunkte? Finden Sie das spannend oder ist das eher so nicht die Richtung?
Ich finde das hochspannend. Ich finde auch alle therapeutischen Prozesse extrem interessant. Unter anderem auch aus einem Beweggrund. Ich denke, es ist zum Teil, das ist nicht nur in Deutschland, das ist weltweit so, dass therapeutische Prozesse hier teils veraltet oder nicht optimiert sind, dass viele Dinge sehr viel schneller durchgearbeitet werden können, als es eigentlich in der Therapie dann den Anschein macht. Da kann effektiver gearbeitet werden. Ich bin selber kein Therapeut. Ich habe 2 Jahre lang eine Hypnose-Coaching Praxis angeboten in Amsterdam, das dann wieder losgelassen, weil ich gemerkt habe, es gibt Menschen, die machen das besser, und ich bin da auch nicht so interessiert dran, nicht auf die Art, dass ich es machen möchte. Ich stehe lieber auf der Bühne und mache dann Kunst. Was mich seit kurzem extrem interessiert, ist Psychedelic Assisted Therapy, das heißt Therapie, die über Psychopharmaka, über Psychedelika, also zum Beispiel über LSD, da gibt es eine enorme Evidenzbasis, die darüber assistiert wird. Und das interessiert mich, weil das einen ähnlichen Effekt wie Hypnose hat. Es wird auf neurochemischer Ebene das kritische Denken kurzzeitig umschifft. Und es können dann verschiedene therapeutische Interventionen durchgeführt werden, die sonst ihre Effektivität nicht voll entfalten würden. Und das hat eine riesige Evidenzbasis für antidepressivische Interventionen, unter anderem, weil die Neuroplastizität, also die Lernfähigkeit des Gehirns, durch solche Substanzen kurzzeitig nach oben geschoben werden kann und neue Verhaltensweisen angelernt bzw. schädliche Verhaltensweisen abgelernt werden können. Und das ist enorm interessant und gerade im Kommen.
Das heißt also, ich nehme LSD oder Pilze, schreiben Sie auch, ne?
Pilze, MDMA, gibt es das auch mit?
Das ist gerade nicht nur im Kommen, das gibt es ja schon, ne? Genau. So zum Schlafen und so weiter. Würden Sie da gerne mehr experimentieren, wenn ich das richtig verstanden habe?
Total. Also ich finde das total interessant, da selber zu experimentieren, aber auch einfach viel darüber zu erfahren. Ich habe selber ähnliche Interventionen miterlebt mit ganz fantastischen, auch einem ganz fantastischen Team an Therapeuten, die das wirklich extrem, extrem gut machen. Der Grund, dass solche zum Beispiel solche LSD-Interventionen so gut funktionieren, ist, dass auf dieser Substanz verschiedene neurologische Bereiche miteinander kommunizieren, die das normalerweise nicht tun. Und das bedeutet, wenn jetzt jemand ein schwerwiegendes Trauma aus der Vergangenheit mit sich rumschleppt und aber keine Verhaltensweise dafür findet, damit umzugehen, dann könnte in so einem Trip eine ähnliche Verhaltensweise aus einer bereits gelösten Situation mit einem ähnlichen emotionalen Abdruck rübergezogen werden. Und plötzlich wird diese Situation verarbeitet. Und das ist enorm effektiv. Und die, also einfach die Beweislage dafür ist so gut. Und es wurde aber in den 60er bis 80er Jahren eingedämmt. In Amerika vor allem der War on Drugs, also der Krieg auf die Drogen. Es wurde eingedämmt und verteufelt. Und jetzt bin ich ganz, ganz froh, dass das langsam wieder nach oben kommt.
Wichtig auch aber trotzdem, dass es assistiert wird. Also, dass ich mich jetzt nicht alleine hinsetze und so einen Trip mache.
Genau. Also, es geht gar nicht darum, dass man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt hin und hol mir legales LSD. Gibt es witzigerweise. Hol mir das, knall mir Drogen in Kopf und dann ist alles gut. Das ist sogar aktuell problematisch, weil jetzt ganz viele kleine Retreats aufploppen, die im Grunde genau das tun. Die sagen, du fühlst dich nicht gut, komm zu uns, wir meditieren eine Stunde, wir ballern dir LSD in die Birne und dann ist alles gut. Und das kann enorm schief gehen und das ist auch bei vielen Menschen enorm schief gegangen. Was gute, seriöse Anbieter machen, ist, dass sie sagen, okay, wir bereiten 3 Monate vor. Es gibt einfach 3 Monate therapeutische oder Coaching-Begleitung, die ist dann evidenzbasiert, sehr effektiv. Danach setzen wir diese Psychedelic Assisted, also LSD-Trip-Intervention und danach bereiten wir 3 Monate nach. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, guck mal hier, Wundermittel, fertig, sondern wir bereiten vor, sodass diese Verknüpfungen miteinander geschafft werden können und danach bereiten wir nach, sodass es den Leuten, die diesen Prozess durchlaufen haben, auf jeden Fall gut geht und dass das auch langfristig integriert wird. Und das ist enorm wichtig, da gibt es nämlich ganz viel Bullshit, auch wie mit so irgendwelchen ungeführten Ayahuasca-Zeremonien oder so, wo Leute sich völlig unvorbereitet, die vielleicht schwerst depressiv sind, Ayahuasca reinziehen. Ayahuasca ist auch ein psychedelisches Mittel, was ich glaube aus Mexiko oder in Peru, ich glaube in Peru findet seinen Ursprung, am Ende auch psychedelisch. Psilocybin und DMT finden sich darin.
Ja. Vor allen Dingen ist es also zumindest körperlich auch wirklich grenzwertig.
Ich wollte sagen, es ist körperlich grenzwertig und das hat zum Beispiel LSD, hat das nicht. LSD ist neurologisch null toxisch. Es hat keinen Suchtpotenzial, es ist null toxisch, es macht nichts mit dem Körper. Es gibt keine Dosis an LSD, mit der man sich umbringen könnte. Das wäre also der sicherere Weg mit einem seriösen Anbieter.
Ich möchte nochmal auf diesen Prozess kommen, also von den seriösen Anbietern. 3 Monate Vorbereitung, dann der Trip, nenne ich ihn jetzt mal, und dann 3 Monate Nachbereitung. Das ist im Grunde bei allen Sachen, die therapeutisch angeboten werden oder auch bei den Dingen, die Sie machen als Mentalist oder jetzt auch als Philosoph, mit den Dingen, die Sie tun. Das ist alles prozessorientiert. Das braucht alles seine Zeit. Ganz wichtig.
Genau. Das ist auch der Grund, dass ich eben zum Beispiel dieses neue Buch geschrieben habe, Sei deiner Zeit voraus. Das gibt komplexe Antworten auf komplexe Fragen und die sind alle prozessorientiert. Da ist keine einzige Strategie drin, die sagt, naja, stell dich 10 Tage vor den Spiegel und sag, ich bin ein geiler Typ und dann geht's dir besser, weil dich das vielleicht im Moment besser fühlen lässt, aber es wird niemals langfristig greifen. Und das sind also alles Sachen, wo ich sage, hier sind Strategien, die Prozesse in Gang setzen, die müssen auch durchgezogen werden längerfristig und dann hat es aber tatsächlich auch einen nachhaltigen, messbaren Effekt.
Sei deiner Zeit voraus, 13 Denkprinzipien für die Welt von morgen, heißt das neue Buch. Das ist gerade erschienen.
So ist es.
Und ich habe das gebinge-readet, kann man das so sagen?
Bestimmt. Es ist jetzt ein Neologismus ab heute.
Ich habe das gelesen und war tatsächlich sofort begeistert. Es geht darum, alte Denkmuster, alte Denkweisen zusammenzufassen. Es gibt eine Chronologie und es gibt sozusagen die Idee eines Denkgebäudes, einer Denkwelt, die all das, was wir schon haben, zusammenfasst und uns ein bisschen flexibler im Denken macht.
Genau, also die Grundannahme des Buches ist, dass wir heute immer noch dasselbe Gehirn wie vor grob 200.000 Jahren hatten. Nicht ganz, es hat sich natürlich nicht aufgehört zu entwickeln, aber es wurde abgehängt von der kulturellen Entwicklung. Wir haben irgendwann angefangen, kleine Siedlungen zu bauen, dann wurden wir immer mehr, dann wurden wir noch mehr, dann wurden wir viele kleine Siedlungen, dann wurden wir komplexere Siedlungen und heute sind wir da, wo wir sind. Und das bedeutet, diese kulturelle Entwicklung ist viel schneller vorangegangen als die neurologische Entwicklung, was jetzt ein Problem aufwirft, weil wir heute mit einem Gehirn, das für kleine Stämme, kleine Klicken, vielleicht ganz kleine Siedlungen entwickelt wurde, uns in einer Welt finden, die das aber nicht mehr bedient. Wir befinden uns in Metropolen, wir sind ständig vernetzt, wir haben ständig Eindrücke, alles ist komplex und kompliziert geworden und unser armes Gehirn muss da mithalten. In diesen 200.000 Jahren haben wir deshalb auf die Hardware, die wir hatten, das Gehirn, 4 verschiedene Softwares aufgespielt bekommen. Ursprünglich das indigene oder das magische Denken. Da wurde die ganze Welt als ein Netzwerk verstanden, alles lebt, ein gewisser Animismus herrscht vor, Naturgeister und so weiter und so fort.
Alles ist auch zirkulär.
Alles ist zirkulär. Wir haben nach den Saison, genau, nach den Jahreszeiten gelebt. Das ist so dieses, ja, das indigene Denken. Danach hat sich daraus entwickelt das prämoderne oder religiöse Denken. Da kommt eine gewisse Ordnung in die Welt rein. Das musste es auch geben, weil wir angefangen haben, in größeren Siedlungen zu leben. Das heißt, Leute haben gesagt, okay, guck mal hier, die Welt ist von oben nach unten durchsortiert und zwar von einem Gott. Es gibt eine höhere Macht und der seid ihr besser hörig. Der gehorcht ihr gefälligst. damit eben diese Siedlungen funktionieren konnten.
Ist das die Erfindung der Hierarchien?
Plötzlich hat jemand mehr als jemand anders, wir kriegen Hierarchien, genau. Und die Hierarchien werden dann begünstigt durch eine göttliche Ordnung in der Welt. Es wird noch komplexer, es wird immer mehr. Und wir kommen zum modernen Denken. Das ist so das Denken, was bis grob 1900 vorgeherrscht hat. Man hat sich dann langsam ablösen lassen. Das moderne Denken ist das wissenschaftliche Denken. Also, dass alles kleinteilig erklärt werden kann. Es wird maschinistisch. Wir können die Welt in Form von Atomen und noch kleineren Teilen anfangen zu erklären. Wir können den menschlichen Geist wie eine Maschine erklären. Wenn ich hier was sage, passiert hier drüben was. Ursache, Wirkung ist ein Riesenthema. Und danach kommen wir ins postmoderne Denken. Es löst sich dann so über 70 Jahre hinweg langsam ab. Ab 1970 vorherrschend, anfangend vorherrschend, das postmoderne relativistische Denken. Da wird gesagt, alle Meinungen sind gleich viel wert. Das ist ja erstmal ganz gut. Alle Ansichten sind gleich viel wert. Irgendwann schlägt das ins Extreme über, wo dann gesagt wird, meine Meinung ist genauso viel wert wie deine Fakten. Da kriegen wir die Probleme, wie wir sie heute haben, mit Verschwörungstheorien und so. Und das ist aber das Denken, in dem wir uns heute noch befinden. Alles muss erstmal angehört werden. Und Wahrheit ist nicht absolut, sondern Wahrheit ist relativ. Und das ist ein Resultat der Globalisierung, weil plötzlich so viele verschiedene Blickwinkel aufeinandertreffen und sich irgendwie miteinander zurechtfinden müssen. Weil wir nämlich heute aus diesen vier Softwares, aus diesen vier Denkweisen immer noch Artefakte mit uns rumschleppen manchmal. Und weil wir, und da kommt dann der Bogen zur Welt von morgen, titulär im Buch, kommt dann der Bogen, weil wir jetzt in einer Welt sind, die so kompliziert ist und immer komplizierter und komplexer wird, dass wir eigentlich keine andere Wahl haben, als auf jede dieser vier Denkweisen zurückzugreifen, um uns je nach Kontext in dieser Welt zurechtzufinden.
Jetzt darf ich mal sagen, ich habe mich abgeholt gefühlt mit der Idee,
das ist schön,
weil ich das Gefühl habe, es geht im Grunde bei den 13 Denkprinzipien darum, uns möglichst clever darin zu bewegen.
Genau, oder? Also es geht im Grunde darum, eine Denkweise jetzt anzulernen und im Bestfall auch weiterzugeben, die sich selber so flexibel aufstellt und so komplex in sich selber ist, dass sie nicht von der kulturellen Entwicklung, zumindest erstmal nicht, von der kulturellen Entwicklung abgehängt werden kann, sondern dass sie sich, egal wie schnell sich die Kultur verändert, darin zurechtfinden kann. Wir picken uns aus allen vier Denkarten das Beste raus, wir updaten das, wir lernen darin Denkstrategien und Denkprinzipien und wir sind so aufgestellt, dass wir, egal wie sehr sich die Welt um uns herum verändert, uns mit ihr bewegen können.
Aber vielleicht haben wir ein, zwei Beispiele, um mal zu erklären, was Sie damit meinen.
Aber wir können zum Beispiel auch als ganz simples, lebensnahes Beispiel nehmen, wie ist eine Beziehung aufgebaut? Okay, man lernt sich kennen, man geht auf ein paar Dates, irgendwann küsst man sich, irgendwann ist man zusammen, irgendwann zieht man zusammen, irgendwann machst du einen Antrag, dann heiratest du, dann kriegst du Kinder, dann ziehen die Kinder aus, dann kriegst du Enkelkinder, dann stirbst du. So. Also so der Beziehungsweg, irgendwie so ein Beziehungsweg vielleicht. Da wurde mal drüber geschrieben als der sogenannte Relationship Escalator, also die Beziehungsrolltreppe, weil man das Gefühl haben könnte, sobald ich einmal auf diese erste Stufe draufsteige, fahre ich immer weiter nach oben, diesen Schritten folgend, weil man das halt so macht, weil eine Beziehung halt so läuft. Das haben wir dann vielleicht konstruiert in der Moderne. Dann kommt die Postmoderne und dekonstruiert das und sagt vielleicht, halt mal Stopp. Nur weil wir jetzt zusammen sind, müssen wir vielleicht gar nicht zusammenziehen und vielleicht heiraten wir auch gar nicht und kriegen keine Kinder. Und haben auch noch eine offene Beziehung drauf. Oder wir ziehen nicht zusammen, aber wir heiraten wohl und wir haben auch Kinder, aber wir wohnen in drei Wohnungen statt in einer. Und eine ist die Nestwohnung oder so. Da wird dekonstruiert erstmal. Und dann kommt da oben drauf die Rekonstruktion. Aus diesen Einzelteilen bauen wir uns jetzt also was Eigenes zusammen. Was ist das Modell, das ich leben möchte? Das klingt jetzt alles sehr technisch.
Wir können ja von Kindern und Hunden reden. Haben wir ja auch in dem Buch, glaube ich. Ja. Da sind Beispiele, die sind immer ganz gut geeignet.
Ich glaube, ich habe schlimmerweise geschrieben, dass Hunde die besseren Kinder sind oder
das
so.
Das habe ich angestrichen.
Ich glaube, ich wollte auch nur sticheln, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich da gerade einen Tag gehabt, wo ich Lust hatte, Leute zu ärgern.
Aber wir können tatsächlich von Kindern und Hunden lernen, tatsächlich, wie man eine Gefühlsregulation hinkriegt. Beziehungsweise Kinder lernen es von den Erwachsenen. Ja. Und wenn sie es aber nicht lernen, werden sie zu plärrenden Großen.
Ja.
Wie kriegen sie dann ihre Wut, ihre Trauer, was auch immer an Gefühlen sie übermannt, wie kriegen sie das in den Griff? Das ist die Frage, ne?
100%. Also da kommt man zum Beispiel so in Richtung Verhaltenstherapie, dass dann das Verhalten erst geändert wird, gefaked wird im Grunde. Und das funktioniert aber erwiesen. Es gibt verschiedene Studien zu, das funktioniert tatsächlich. Das hängt damit zusammen, dass wir unsere Werte und Glaubenssätze unbewusst unserem Verhalten entnehmen. Das bedeutet, wenn ich das Gefühl habe, ich verhalte mich wie ein unsicherer Mensch, dann gehe ich, man würde glauben, es ist umgekehrt, ist es aber nicht, dann gehe ich aufgrund meines Verhaltens davon aus, dass ich ein unsicherer Mensch bin und glaube dann, ich bin unsicher. Und wenn ich jetzt anfange, so zu tun, als wäre ich ein selbstsicherer Mensch, dann gehe ich auch da wieder unbewusst aufgrund meines Verhaltens davon aus, dass ich ein selbstbewusster Mensch bin. Und das mache ich so lange, bis ich tatsächlich die neuen neurologischen Bahnen angelegt habe und ein selbstbewusster Mensch bin. Ein anderer Weg könnte sein, zum Beispiel im Moment mit der Symptomatik zu arbeiten. Wenn jemand sagt, okay, ich bin immer extrem aufgebracht, sehr wütend oder sehr nervös, dann könnte man sagen, okay, wir gehen über den Körper an die Emotionen ran. Da gibt es dann verschiedene kleine Mindhacks, nenne ich sie im Buch. Zum Beispiel, indem ich mir den Daumen in den Mund stecke, da drauf puste, 3 Sekunden, sodass keine Luft entweicht. Das stimuliert, also ich stecke ihn wirklich rein, als würde ich ihn nuckeln. Das stimuliert den Vagusnerv, der läuft am Hals und den Körperseiten entlang. Der ist für Herzschlag und Blutdruck verantwortlich, bringt den Blutdruck runter. Ich beruhige mich. Jetzt habe ich das Gefühl, okay, ich bin in einer aufregenden Situation, bleib aber total ruhig. Und für das nächste Mal habe ich mich so konditioniert, dass ich dann tatsächlich von selber auch ruhiger bleiben kann.
Zu den 13 Denkprinzipien zählt für Sie auch die Kreativität.
Ja.
Und ich habe beim Lesen gedacht, ich kenne viele Erwachsene, die keinen Zugang mehr zu ihren kreativen Ressourcen haben. Mhm. Und die sind ja alle in uns. Und Sie haben sie offensichtlich gefunden.
Ja.
Was sind da Ihre Tipps? Wie komme ich an meine Kreativität, die ja dazu führt, dass ich auch wieder flexibler im Denken werde?
Also Leute finden Kreativität oft ein Schreckwort. Die sagen dann, ich bin nicht kreativ. Im Verkleinerten, ich kann nicht malen, ich kann nicht schreiben, ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, ich kann mir nichts vorstellen. Völliger Quatsch, das können wir. Kreativität ist nämlich ein grundlegend menschlicher Prozess. Und dafür muss man verstehen, dass Kreativität im Kern ein Übersetzungsprozess ist. Das bedeutet für mich zum Beispiel, wenn ich auf der Straße etwas sehe oder erlebe und ich schreibe da dann für einen Roman, habe bisher nur einen geschrieben, aber ich würde dann für diesen Roman etwas darin sehen und mich davon inspirieren lassen, dann übersetze ich ja das, was ich gesehen habe, in mein künstlerisches Medium. Wenn ich eine Gedankenleseshow für eine Tour schreibe, dann sehe ich vielleicht einen Film und denke, ich möchte dieses Gefühl in meine Show reinbringen. Und jetzt überlege ich, wie übersetze ich das, was ich da auf dem Screen gesehen habe, in mein künstlerisches Medium. Und das machen wir aber ständig, wenn wir mit Ideen an den Tag kommen. Und das können wir üben. Da gibt es ganz bestimmte Übungen für. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich stelle mir einen Wecker, 3-mal am Tag, vielleicht um 14.17 Uhr, um 13.37 Uhr und um 18.19 Uhr. Und immer wenn dieser Wecker geht, dann schaue ich mich um und gucke, was sehe ich gerade um mich rum und wie kann ich daraus eine, was auch immer die kreative Übung sein soll, eine 5-Satz-Geschichte schreiben, die so wenig wie möglich mit dem, was ich da sehe, zu tun hat, aber davon inspiriert ist. Das bedeutet, wie kann ich jetzt möglichst zügig eine Assoziationskette aufbauen, um hier was Kreatives draus zu machen. Ich sehe eine Flasche, ich assoziiere die Flasche mit meinem Großvater, der hatte immer so eine, ich assoziiere meinen Großvater immer mit einem Gehstock, der hatte immer einen Gehstock und diesen Gehstock assoziiere ich mit den Alpen. Bam, ich schreibe eine Geschichte über die Alpen und dann bin ich drin. Dann habe ich einen kreativen Prozess geleistet. Ich kann auch hingehen und sagen, jeden Tag, das hat mir damals mein Schreiblehrer auf der Theaterschule gesagt, ich schreibe jeden Tag oder ich kreiere jeden Tag 15 Minuten etwas, egal was es ist. Ein Lied, ein Gedicht, eine kleine Zeichnung, es muss nicht gut sein. Es geht nur darum, dass ich lerne, auf Knopfdruck etwas zu kreieren, Kreativität kreieren. Dass ich einfach jeden Tag um 18 Uhr mich hinsetze und ich kreiere etwas für 15 Minuten.
Und Sie haben ja auch ein kleines Büchlein immer bei sich, schreiben Journale.
Ich habe ein kleines Notebook bei mir, um Sachen aufzuschreiben, genau.
Ich möchte trotzdem nochmal gerne zurückkommen zur Kreativität und zu dem Widerstand der Leute mit den Glaubenssätzen, sie könnten weder singen noch irgendwas Kreatives machen. Das kommt ja aus einer Zeit, wo sie als Kinder gelernt haben, du kannst das nicht.
Ja.
Sie mussten zum Beispiel Gedichte vor der Tafel aufsagen und für sie war das das bloße Schrecken, vor Leuten aufzutreten. Ja. Das ist ja auch eine Typfrage. Und wie kriege ich jemanden, der mit diesem Glaubenssatz ins Erwachsenenleben geht, dann zu so einer entspannten Herangehensweise, zum Beispiel mit dem Wecker? Der wird ja den Wecker scheuen und sagen, oh Gott, wenn der klingelt, wie kriege ich das jetzt hin?
Also ich glaube, der Druck muss rausgenommen werden. Wenn jemand wirklich diese Abneigungshaltung im ersten Moment hat, dann wäre es zu sagen, okay, such dir ein Medium, womit du dich so halbwegs wohlfühlst, zum Beispiel kritzeln, und jeden Tag um 18 Uhr setzt du dich einfach hin und machst einfach nur 15 Minuten was zu deinem Thema in deinem Medium. Niemand muss das jemals sehen. Du darfst es danach wegschmeißen. Du kannst es verbrennen. Du kannst es richtig kacke finden. Es ist egal. Es geht nur darum, dass du anfängst, dein Hirn erstmal darauf zu trainieren, auf Knopfdruck zu kreieren. Und irgendwann wird sich der Moment einstellen. Das dauert nicht so lange. 2 Wochen. Wo man merkt, okay, ich kann plötzlich im Alltag anfangen, diese Übersetzungsleistung durchzuführen. Und plötzlich werde ich im Job kreativer. Plötzlich werde ich in der Liebe kreativer. Plötzlich werde ich beim Kochen kreativer und so weiter und so fort. Und das hat enorme Vorteile.
Metamodernes Denken impliziert auch, dass wir Menschen, die momentan offensichtlich aufgrund ihrer Meinungen und Ansichten völlig konträr stehen, zusammenzubringen, um an höheren Zielen zu arbeiten, auch um in die Zukunft zu gucken.
Genau. Letzten Endes geht es darum, das heißt dann in der Anthropologie, ein kollektives Imaginäres zu schaffen. Also das zu schaffen, wo wir, ich nehme jetzt mal das Land einfach, wo wir zum Beispiel als Deutschland dann sagen könnten, das ist das, wofür wir stehen, das sind die Werte, die wir vertreten wollen und das ist die Zukunft, die wir bauen wollen. Und dahin können wir von oben bauen. Wir könnten also metamoderne Strukturen in die Gesellschaft einlassen über Schulen, über Universitäten, über Kindergärten. Für uns beide, Frau Seiler, ist es im Grunde schon zu spät. Sie haben wahrscheinlich ein postmodernes Denken, ich habe vermutlich auch ein postmodernes Denken. Damit sind wir groß geworden. Das lernen wir nicht komplett ab. Wir können aber diese neuen Denkstrukturen obendrauf lernen. Aber Menschen, die jetzt geboren werden, die von Anfang an ein metamodernes Denken lernen, werden viel bessere metamoderne DenkerInnen sein als wir, selbstverständlich. Und das ist aber gut, das wollen wir ja auch. Das heißt, wir können jetzt von unten anfangen zu sagen, okay, wir beide lernen das, wir fangen an, das in die Gesellschaft einzubringen. Und wir fangen an, das in die jüngeren Generationen einzubringen, die das dann noch besser machen als wir und damit einen noch größeren Unterschied in der Welt machen als wir. Und wenn wir es vereinfachen, kommen wir in Verschwörungsecken. Wenn wir es vereinfachen, kommen wir in populistische oder rassistische Ecken rein, weil wir dann sagen wollen, uns geht's schlecht, die sind schuld, Punkt. Und das bringt viele Probleme mit sich, selbstverständlich. Das heißt einfach, die Komplexität anzunehmen, mit Ambivalenzen umgehen zu können, Ambiguität, also Unsicherheit, vertragen zu können und sich dann trotzdem stabil zu fühlen.
Und was ich jetzt verstanden habe, ist eben auch gerade die Jungen damit ins Boot zu holen, ist wichtig.
Ich glaube, ja. Ich würde es zum Beispiel total gut finden, wenn man sagt, okay, in Kindergärten fangen wir an, kindergartengerecht zu meditieren, weil das die Bahnen legt, um später komplexes Denken ausführen zu können. Das heißt jetzt nicht, dass die irgendwie eine Stunde pro Tag oben auf einem Fahnenmast im Schneidersitz hocken müssen und dann im Idealfall darunter levitieren. Das heißt, dass die 3 oder 5 Minuten eine geführte Meditation machen, aber einfach um anzufangen, diese Bahnen zu legen. Und dann machen wir in der ersten Klasse weiter und dann in der zweiten und dann in der dritten und so weiter und so fort.
Die 13 Denkprinzipien für die Welt von morgen, ein Untertitel des Buches von Timon Krause, der hier als Philosoph ein bisschen in die Zukunft guckt. Wir schauen zusammen mal in die Zukunft. Mhm. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren?
In 10 Jahren? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich die letzten 12 Monate ein bisschen in einer Sinnkrise befunden, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, wie sich meine Touren, also meine Live-Programme, das ist ja am Ende meine Leidenschaft irgendwo, wie sich das entwickeln wird. Ich möchte nicht immer mehr vom Gleichen machen. Das bedeutet, ich hoffe, ich sehe mich in 10 Jahren immer noch auf der Bühne, weil mich das lebendig macht und glücklich macht. Aber ich hoffe gewachsen und ich hoffe auf so eine Art, dass ich weiterhin nie Angst davor gehabt habe, Sachen auszuprobieren. Dass ich sage, ich habe immer weiter Kunst gemacht, die authentisch ist und nicht Kunst, die das Publikum wollte, aber inauthentisch war.
Zu Gast im MDR Kulturcafé Timon Krause, der Philosoph, Mentalist und ein junger Mann, von dem wir sicherlich noch viel hören und erleben werden. Das wünsche ich mir.
Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Das war sehr schön. Vielen lieben Dank.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.